Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren können. In der mittlerweile 8. Folge unserer Serie Wachsen in Christus, die basiert auf diesem Studienheft. Und unsere 8. Folge diese Woche ist überschrieben mit dem Titel Die Gemeinde im Dienst für die Menschheit. Wir haben uns die letzten 3 Wochen damit beschäftigt, wie wir als Christen wachsen können, wie wir wachsen in Christus. Und wir werden heute sehen, dass dieses Wachstum kein individuelles Wachstum ist, sondern dass es neben den Wachstumsfaktoren, die wir in den letzten 3 Wochen studiert haben, wo es darum ging, um eine persönliche Beziehung zu Jesus, dass es da auch äußere Faktoren gibt, der Gemeinschaft mit anderen Christen, wo Wachstum stattfinden kann und stattfinden muss. In diesem Studium bereiten wir uns vor auf das Bibelgespräch am 24. November. Und wie jede Woche wollen wir auch diese Woche unser Bibelstudium beginnen mit den Worten, die Jesus in Markus 4, Vers 26 bis 29 spricht. Markus 4, Vers 26 bis 29, wir lesen dort, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß, denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und wir haben gesehen, dass Jesus in diesem kleinen Gleichnis das Wesen des Reiches Gottes, seine Entfaltung beschreibt als einen wachsenden Prozess. Und etwas, was uns selbstverständlich klar ist, wollen wir heute etwas mehr unter die Lupe nehmen, nämlich die Tatsache, dass so ein Weizenhalm nicht einfach alleine irgendwo in der Prärie, in der Wüste steht, sondern dass dort viele Weizenhalme nebeneinander sind. Mit anderen Worten, der Seemann, der sät nicht dort einen Weizenhalm und dort einen Weizenhalm, sondern er sät sie zusammen in eine Gruppe. Und auch das ist eine Lektion, die wir lernen wollen, dass wir einzelnen Pflanzen, die wir wachsen in Christus, wir gehören zusammen in ein Feld sozusagen, in einem bestimmten Bereich. Und wir können diese Idee auch sehen in Jesaja 5 und dort Vers 1 und 2. Hier geht es nicht um Weizenhalme, sondern um Weinreben, Weinstöcke. Das gleiche Prinzip des Wachstums gilt ja auch hier. In Jesaja 5, Vers 1 und 2, da gibt es ein Lied, eine poetische Beschreibung, wie Gott sich um sein Volk Israel, um seine Gemeinde gekümmert hat. Und wir lesen hier in Jesaja 5, Vers 1 und 2, ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Wir sehen hier in diesem Bild, dass Gott sich um sein Volk so sehr gekümmert hat, wie ein Weingärtner um seinen Weinberg. Und auch in einem Weinberg sind all die Weinpflanzen ja dicht nebeneinander. Kein Weingärtner würde eine Pflanze dorthin, eine Pflanze dorthin pflanzen, sondern sie werden allesamt in einem bestimmten Areal gepflanzt. Und dann gibt es dort einen Turm und es gibt Mauern und alles Mögliche, um diesen Weinberg zu beschützen. Das heißt, Gott pflanzt auch in dem geistlichen Sinne Menschen nicht einfach irgendwo wahllos einzeln in die Gesellschaft, sondern er pflanzt sie in größeren Mengen zusammen, sodass er sie besser beschützen kann. Er pflanzt sie in eine Gemeinde. Und dieser Gedanke des Kollektivs soll nicht ablenken von unserer individuellen Verantwortung vor Jesus und zu Jesus hin. Und das verdeutlicht uns die Bibel, wenn wir einmal darüber nachdenken, wie das Volk Israel, also die Gemeinde des Alten Testamentes über die längste Zeit, wie dieses Volk entstanden ist, was dort am Anfang stand. Und wenn wir das zurückverfolgen, dann kommen wir auf die Geschichte von Abraham. Und wir lesen in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. halten wir fest, der Beginn des großen und ruhmreichen Volkes Israel beginnt mit einem individuellen Hinausrufen, mit einem Ruf an eine Einzelperson, an Abraham oder damals Abram noch genannt. Und nur weil Abraham diesem individuellen Ruf Gottes gefolgt ist, hinaus aus Babylon zu gehen und dabei auch Familie, Tradition, Verwandtschaft hinter sich zu lassen, nur dadurch entstand dann später das Volk Gottes. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, die Idee des Volkes Gottes ist nicht einfach, dass Gott sich ein Volk nimmt und einfach wahllos zu seinem Volk macht, sondern die Grundlage des Volkes Gottes sind einzelne Entscheidungen hinaus aus der Tradition, heraus aus dem, was von Gott trennt, heraus aus der Verwirrung, heraus aus Babylon. Und Gottes Gemeinde, letztendlich Gottes ideale Gemeinde, ist aufgebaut aus lauter Menschen, die diesem individuellen Ruf gefolgt sind. Wir wollen darüber später noch etwas mehr nachdenken. Zunächst einmal einige Gedanken zum Volk Israel, der Gemeinde im Alten Testament. Als Gott das Volk Israel dann aus Ägypten herausgeführt hatte, dann holte er sie an den Sinai und wir lesen in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Wir können eigentlich auch Vers 4 noch mitlesen, des Zusammenhangs wegen. Lesen wir 2. Mose 19 ab Vers 4 und dann bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Die Grundlage jeder Gemeinde in der Bibel, die Grundlage der Idee von der Gemeinde ist, dass Gott etwas für uns getan hat. Etwas, was wir nicht für uns tun könnten. Er hat uns befreit aus der Knechtschaft. Und er hat hier das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Und jetzt heißt es in Vers 5 und 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Das Volk Israel, die Gemeinde des Alten Testamentes, sollte ein besonderes Volk sein, ein besonderes Volk des Eigentums. Und Gott macht das ganz deutlich. Mir gehört die ganze Erde, aber ihr sollt mir Könige und Priester sein. Alle Völker der Erde sind Gottes Eigentum, allein die Tatsache, dass er sie geschaffen hat. Aber die Gemeinde des Alten Testaments war dahingehend besonders, dass sie zu Königen und Priestern, zu einer besonderen Funktion herausgerufen waren, um auch andere Menschen, andere Völker zu diesem Gott der Bibel, der die Himmel geschaffen hat, zu führen. Interessanterweise ist diese Idee von Königen und Priestern nicht beschränkt auf das Alte Testament und auf das Volk Israel. So lesen wir im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 1, ebenfalls Vers 5 und 6. In Offenbarung 1, Vers 5 und 6 lesen wir die folgenden Worte. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, wir sehen, durch das Blut Jesu werden auch wir, die wir in Christus wachsen wollen, die wir sozusagen in die Ära des Neuen Testaments hineinfallen, werden wir zu Königen und Priestern. Und dieselben Bedingungen, dieselben Ideen und dieselben Vorrechte, die dem Alten Testament gegeben waren, dem alten Volk Israel im Alten Testament, gelten nun für all diejenigen, die durch das Blut Jesu gewaschen werden von ihren Sünden. Und das macht Petrus sehr deutlich. In seinem ersten Brief, in 1. Petrus 2 und dort Vers 9. Und es wird ganz offensichtlich hier ganz deutlich, dass Petrus, der das Alte Testament gut kannte, sich auf 2. Mose 19 bezieht. Wenn er sagt, in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir durch das Blut Jesu herausgerufen werden aus der Finsternis, so wie Abraham aus Babylon herausgerufen wurde, zum wunderbaren Licht der Erkenntnis Jesu Christi in seinem Angesicht, zur wunderbaren Erkenntnis des Evangeliums, des wunderbaren Lichtes, dann sind wir ein besonderes Volk, eine besondere Nation, ein königliches Priestertum. Und genauso wie das Alte Testament dem Volk Israel diese Bedingung auferlegt, den Bund zu bewahren und auf Gottes Stimme zu hören, seinen Geboten zu folgen, so gilt es auch für uns, der Stimme Gottes zu hören, seinen Bund, seinen neuen Bund zu bewahren und seinen Geboten zu folgen. Und Gemeinde bedeutet also nicht einfach nur ein Verein, wo wir zusammenkommen, weil wir vielleicht ähnliche intellektuelle Gedanken haben. Nein, Gemeinde bedeutet, eine königliche Priesterschaft zu sein, ein besonderes Eigentum. Ja, Gott hat alle Menschen geschaffen, alle Menschen gehören ihm, er ist für alle Menschen gestorben. Aber diejenigen, die in seine Gemeinde kommen, die in Christus wachsen, werden zu einem besonderen Status erhoben. Nicht, dass sie mehr wert sind, sondern sie haben eine besondere Aufgabe. Sie sollen nämlich anderen die Tugenden, das heißt die Charaktereigenschaften Gottes, vermitteln. Verzeihung. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Nun, diese Gemeinde braucht ein Fundament, eine Grundlage. Und wir finden diese Grundlage in Epheser 2, Vers 19 bis 22. Epheser 2, Vers 19 bis 22. Es heißt hier: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das heißt, die Gemeinde, die zusammenkommt, die aufgebaut wird auf der Grundlage der Propheten, der Apostel, das heißt auf der Grundlage des Alten und des Neuen Testaments, hat als festes Fundament, als Eckstein Jesus Christus. Auch diejenigen, die früher nicht dazu gehört haben, auch wenn du vielleicht mit der Kirche nichts am Hut hattest, wenn du mit der Bibel nichts am Hut hattest, aber durch das Verfolgen unserer Videos kommst du zu dem Schluss, ja, ich möchte teilhaben, ich möchte mit dazugehören, ich möchte mit Jesus leben, dann ist das möglich. Du kannst Teil der Gemeinde Gottes sein. Vers 21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gott möchte wohnen. Und er möchte wohnen in einem Tempel, und der Tempel wird gebaut durch all die verschiedenen Gemeindeglieder, die einzelnen Menschen in der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde selbst ist ein Tempel. Oder anders ausgedrückt, Gott möchte in seiner Gemeinde wohnen. Und das soll uns vermitteln, was für einen heiligen Aspekt die Gemeinde mit sich trägt. Gott möchte in seiner Gemeinde wohnen. Und er möchte dort mit seinem Geist wohnen. Und wir sollten über nachdenken, wenn wir über Gemeinde nachdenken, dass wir nicht einfach nur Gemeinde als einen Club oder Verein oder eine Interessensgemeinschaft betrachten, sondern als einen Tempel, in dem Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Allmacht und mit seinem Heiligen Geist wohnen möchte. Nun, wir haben bereits angesprochen, dass Jesus das Fundament, der Eckstein der Gemeinde sein soll. Und Jesus selbst hat eine interessante Aussage gemacht in Matthäus 16, nachdem er die Jünger gefragt hat in Matthäus 16, was die Menschen dort draußen glauben, wer er sei, und die Jünger geben dann einige Antworten, und Jesus dann die Frage an die Jünger direkt richtet: Was glaubt ihr, wer bin ich? Da sagt Petrus in Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus freut sich über diese Antwort. Er sagt in Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, diese Antwort von Petrus: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus, der verheißene Messias aus Daniel 9. In dir haben sich Prophezeiung und Evangelium getroffen und verbunden. Diese Erkenntnis ist keine Erkenntnis, die man menschlich erkennen kann, sondern sie wird einem von Gott geschenkt. Und dann sagt er in Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen. Und manche sind über diesen Vers gestolpert, haben geglaubt, weil Petrus Stein heißt, Steinchen heißt, sei hier Petrus der Felsen. Aber der Kontext macht ganz deutlich, dass hier Jesus der Felsen ist, so wie es auch in 1. Korinther 10, Vers 4 lesen, dass der Fels Christus ist. Petrus meint nur ein kleiner Kieselstein, aber Christus ist der Fels. Das Bekenntnis zu Christus ist der Felsen, auch von dem es weiter heißt: Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, Die Gemeinde wird unüberwindbar, sie wird unbesiegbar, wenn sie ihr Fundament auf diesen Felsen gründet. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du einer christlichen Gemeinde angehörst, wenn du zu einer christlichen Gemeinde gehst, ist deine Gemeinde auf den Felsen gegründet, auf die Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Das ist das Fundament, das die Gemeinde unüberwindbar, unbesiegbar macht. Aber Jesus ist nicht nur unten das Fundament der Gemeinde, er ist gleichzeitig auch an der Spitze der Gemeinde, so wie wir in Epheser 4 lesen können, in Epheser 4 und dort Vers 14 und 15. Epheser 4, Vers 14 und 15 heißt es, damit wir nicht nur Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also Jesus ist nicht nur das Fundament, der Eckstein, der Fels, auf dem die Gemeinde steht. Jesus ist auch das Haupt, die Spitze, der ganz oben steht. Er ist sozusagen das A und O, das Alpha und das Omega. Und interessanterweise heißt es hier, dass wenn wir hinwachsen zu ihm, und das ist ja ein schönes Bild, denn wir sprechen ja vom Wachsen in Christus. Und wir sehen auch, dass in der Gemeinde also Wachstum notwendig ist, hin zu Christus, zum Haupt. Dann heißt es hier, dass wir nicht mehr Unmündige sein werden, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Die Idee ist hier von einem leichten Gegenstand, der kein Fundament hat, der kein Anker hat, der vom Wind hin und her geworfen wird und keine Richtung hat und nicht weiß, was oben und unten, was Norden und Süden ist. Und die Tatsache ist, dass in unserer Zeit so viele falsche Lehren auch in das Christentum hineindringen, dass viele hin und her geworfen sind. Aber die Wahrheit der Bibel ist, dass Jesus, der das Haupt seiner Gemeinde ist, seine Gemeinde bewahren wird vor den Irrtümern der Lehre. Jesus selbst bewahrt die Lehre. Wenn wir zu ihm hinwachsen, wenn wir nicht damit zufrieden sind, was wir schon wissen, sondern wenn wir wachsen, wenn wir uns ausstrecken, hinstreben zu ihm, dann wird er dafür sorgen, dass wir das betrügerische Spiel der Menschen, die Schlauheit und den Irrtum vermeiden, mit dem sie versuchen werden, die Lehre der Gemeinde, die christliche Lehre, die biblische, reine Lehre zu verändern. Halten wir fest, Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist, sorgt dafür, dass die Lehre unangetastet bleibt. Aber es ist nicht nur Jesus, der das tut, auch wir haben eine Verantwortung darin, das macht uns Judas 3 ganz deutlich. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, nun ja, wir sind ja dankbar für die überkommenen, die tradierten Überlieferungen und Lehren, aber wir müssen sie in unsere Zeit transportieren, wir müssen sie übersetzen in unsere Zeit, wir müssen sie neu deuten, wir müssen die alten Wahrheiten überprüfen. Und es ist ja gar nicht schlecht, dass man sie überprüft, aber die Idee geht meistens daran, dass man sagt, wir müssen da einige Dinge ändern, um dem heutigen Zeitgeist, der heutigen Kultur, der Relevanz irgendwie Tribut zu zollen. Aber Judas fordert uns auf, in Judas 3 die Wahrheiten nicht neu zu deuten, nicht neu zu interpretieren, sondern er sagt, Geliebte, dass es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Kein Wort davon, dass die Wahrheiten immer wieder neu gedeutet und neu interpretiert werden müssen. Nein, die Wahrheit muss verteidigt werden, sie muss bewahrt werden. Man muss für den Glauben kämpfen. Die Gemeinde hat die Aufgabe, die biblische Lehre, so wie sie Jesus vertreten hat, im Alten und im Neuen Testament, dass diese Lehre bewahrt wird, dass man für sie kämpft, dass sie nicht kompromittiert wird durch Zeitgeist, durch ökumenische Bestrebung, irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder was auch immer. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, für den Glauben zu kämpfen. Und die Frage, die man sich stellen kann, die ich mir stellen kann, die du dir stellen kannst, ist, kämpfst du für den Glauben, der uns überliefert worden ist? Der ein für alle Mal uns überliefert worden ist. Nun, versteht mich nicht falsch. Ohne jede Frage gibt es neues Licht, es gibt neue Erkenntnis, es gibt einen Zuwachs. Aber neues Licht, neue Erkenntnis wird niemals das Alte in Frage stellen. Neues Licht wird das Alte immer bestätigen und neues Licht ist eine der besten Waffen für das alte Licht. Wer wahres neues Licht findet, der hat gleichzeitig auch das alte Licht und die alten Wahrheiten bekräftigt. Wer sogenanntes neues Licht findet, das alte Wahrheit über Bord wirft, der ist nicht erleuchtet, sondern verblendet. Und leider erleben wir das immer wieder, immer häufiger in unserer Zeit. Und es wird Zeit, dass wir erkennen, dass die Gemeinde ein Hort ist der Wahrheit. Denn Jesus möchte durch den Heiligen Geist, der die Wahrheit ist, wie wir letzte Woche gesehen haben, Jesus, der die Wahrheit ist, die möchten in dieser Gemeinde, die Jesus auf der Erde hat, wohnen. Sie möchten dort sein. Nun, denken wir noch ein bisschen weiter nach über die Gemeinde. In 1. Korinther 1 und dort Vers 2 lesen wir einen sehr einfachen Satz. Ist Teil des Grußes, den Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther schreibt, an die Gemeinde in Korinth. Das heißt hier in 1. Korinther 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, und jetzt Achtung, wie es weitergeht, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Paulus nennt die Gemeinde eine Versammlung von Heiligen. Von Heiligen, die gerufen wurden. Und das bringt uns wieder zu der Idee von Abraham, der herausgerufen wurde aus Babylon. Das griechische Wort für Kirche oder Gemeinde, Ekklesia, meinte dieses herausgerufen sein, dieses zusammengerufen sein von Gott hinaus aus der Welt, aus der Sünde, aus der Tradition in die Versammlung der Heiligen oder auch der Geheiligten in Christus Jesus. Wir haben in den letzten drei Wochen ausführlich darüber gesprochen, was es bedeutet, in Christus zu wachsen, diese Heiligung zu erleben. Und wenn wir das erleben, wenn wir Heiligung erleben, wenn wir Wachstum erleben, werden wir hinwachsen, nicht nur zu Christus, sondern auch zu der Gruppe von anderen Geheiligten. Mit anderen Worten, das Wachstum eines Christen, wenn es zu Christus geht, bringt die Christen näher zueinander, an diesen einen Ort, dort, wo Christus seine Gemeinde hat. Nun, aber wie geschieht diese Heiligung in Christus? Vielleicht ganz kurz noch einmal dazu. In Johannes 17, Vers 17, und das gibt uns dann die Grundlage für einen weiteren Gedanken, der sehr oft angesprochen wird und der sich auch in Johannes 17 findet. In Johannes 17, Vers 17 lesen wir, heilige sie in deiner Wahrheit. Das heißt, die Heiligung in Christus, das Wachsen in Christus, geht nur durch Wahrheit. Es gibt keine Heiligung, indem man die Wahrheit kompromittiert, indem man die Wahrheit verniedlicht oder verwässert. Das ist unmöglich. Und dann sagt uns die Bibel, wo die Wahrheit zu finden ist. Wir haben ja letzte Woche bei der Waffenrüstung Gottes, als wir über den Gürtel der Wahrheit gesprochen haben, ja auch viel über die Wahrheit gesagt. Da heißt es hier, dein Wort ist Wahrheit. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass auch Jesus und der Heilige Geist Wahrheit sind. Das heißt, die Heiligung in der Gemeinde findet nur statt, wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist durch sein Wort zu uns sprechen kann. Wenn die Gemeinde der Ort der Geheiligten ist, dann muss die Gemeinde der Ort sein, wo die Bibel die absolute Richtschnur nicht nur des Glaubens, sondern auch der Praxis ist. Da ist kein Platz für Traditionen, die gegen die Bibel sprechen. Und so können wir Gottes Gemeinde daran erkennen, dass die Gemeinde Gottes geheiligt ist durch das Wort. Nun, lesen wir nur einige Verse weiter, denn da kommt es jetzt zu einem interessanten Gedanken. Bevor wir den ansprechen, nur ein Nebengedanke noch. Noch einmal ganz kurz zurück zu Matthäus 16. Wir gehen gleich zu Johannes 17. Matthäus 16 sagt uns in Vers 19, dass dieser Petrus, der dieses Bekenntnis vom Felsen ausgesprochen hat, in Vers 19, etwas bekommt, was oft missverstanden wird. Und weil wir gerade beim Wort Gottes sind, wollen wir das kurz hier besprechen. In Matthäus 16, Vers 19 heißt es, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Nun, dieser Vers hat Anlass für viel Diskussion gegeben, denn manche Kirche hat sich daraus das Recht abgeleitet, sagen, nun, wir haben den Schlüssel zum Himmel und wir entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Aber hat die Gemeinde den Schlüssel zum Himmel in dem Sinne, dass die Gemeinde auf der Erde entscheidet, du kommst in den Himmel und du nicht, sodass sogar Gott dann diesem Entschluss folgen muss? Wir wollen uns fragen ganz kurz, was bedeutet dieser Schlüssel zum Reich der Himmel, den die Gemeinde in der Hand hält? Nun, wenn ich einen Schlüssel habe, dann kann ich etwas auf- und zuschließen, nicht wahr? Dazu ist ein Schlüssel da. Frage, wodurch wird der Himmel auf- und zugeschlossen? Lesen wir ganz kurz in Offenbarung 11. In Offenbarung 11, Vers 6, da geht es um die beiden Zeugen. Wir werden jetzt hier nicht ausführlich darüber sprechen. Wenn ihr mehr über die beiden Zeugen lernen wollt, dann schaut euch die Aufnahmen an unseres Offenbarungsseminars von Offenbarung 11. Da haben wir alle Verse bisher bis Vers 15 oder bis Vers 16 ausführlich beschrieben. Da könnt ihr zu jedem einzelnen Vers ein Studium von ungefähr einer Stunde finden. Also dann viel mehr dazu. Nur ganz kurz hier in Vers 6 heißt es, diese, die beiden Zeugen, haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Der Himmel wird verschlossen, damit kein Regen fällt. Und das ist eine ganz deutliche und ganz ausgezeichnete Parallele zu 1. Könige 17, zu der Geschichte von Elia. Und hier können wir sehen, was den Himmel verschließt, sodass kein Regen fällt. In 1. Könige 17 heißt es, in 1. Könige 17, Vers 1, und Elia, der Tisbiter, vor den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Es war das Wort Gottes vermittelt durch den Propheten Elia, das den Himmel verschlossen hat. Das heißt, der Schlüssel, der den Himmel aufschließt oder zuschließt, ist das Wort, insbesondere ist das prophetische Wort. Was also Jesus dem Petrus und damit der ganzen Gemeinde in die Hand gegeben hat, ist nicht die Macht zu entscheiden oder die Autorität zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht, sondern es ist die Kraft des prophetischen Wortes. Und wenn wir die beiden Petrusbriefe durchblättern und lesen, dann stellen wir fest, dass der Petrus nicht davon schreibt, der kommt in den Himmel, der kommt nicht. Aber der Petrus schreibt ständig von dem prophetischen Wort. Er sagt, denn wir haben ein unser festes Fundament in dem prophetischen Wort. Der tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Dass der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es ist das prophetische Wort, das der Gemeinde als Schlüssel gegeben ist. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, benutzen wir diesen Schlüssel zum Reich Gottes noch effektiv? Benutzen wir das Wort Gottes, das prophetische Wort, als eine Kraft, um das Himmelreich aufzuschließen für viele Menschen? Diese Frage sollten wir uns wirklich gründlich einmal stellen. Das Wort Gottes ist also das Fundament der Gemeinde. Es führt zur Heiligung der einzelnen Geschwister in diesem Prozess zu Christus, zum Haupt hin. Und es ist gleichzeitig der Schlüssel in der Hand der Gemeinde, um aufzuschließen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen jetzt, indem wir jetzt, wie versprochen, zurückkommen zu Johannes 17, was ist mit diesem oft zu hörenden Ruf nach Einheit? Es ist ja kein großgehütetes Geheimnis, dass 2000 Jahre nach Jesus Christus die christliche Welt zersplittert ist wie vielleicht niemals zuvor. Hunderte, wenn nicht tausende von Denominationen berufen sich alle auf dieselbe Bibel mit aber unterschiedlichen, manchmal sehr leicht unterschiedlichen, manchmal sehr deutlich unterschiedlichen Lehren und Ausformulierungen des Evangeliums. Und die Frage ist, was ist mit der Einheit? Und viele Bestrebungen gehen da und sagen, okay, dann lasst uns doch alle wieder zusammenkommen. Lasst uns eine Einheit bilden, eine Einheitskirche, eine Einheitsreligion, ein Einheitschristentum oder zumindest darauf hinarbeiten. Und scheinbar scheint etwas dabei zu stören. Das sind die speziellen Lehrauffassungen der einzelnen Kirchen. Aber schauen wir, was Jesus über Einheit sagt. In Johannes 17, Vers 21 und 22, auf dass sie alle eins seien. Und jetzt Achtung, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Mehrmals hintereinander beschreibt Jesus die Einheit der Gemeinde und vergleicht sie mit einer anderen Einheit, nämlich der Einheit zwischen Jesus und seinem Vater. Frage. War die Einheit zwischen Jesus Christus und Gott dem Vater eine Einheit, wo Wahrheit geopfert wurde, um einen Kompromiss zu finden? Ja oder nein? Definitiv nicht. Jesus Christus und der Vater waren deswegen eins, weil sie dieselben Überzeugungen hatten, dieselbe Wahrheit verkörpern, dieselbe Liebe verkörpern, dasselbe Gesetz verkörpern. Sie sind sich sowohl charakterlich, persönlich, als auch inhaltlich, theologisch sozusagen völlig eins. Und das ist das Merkmal, das Qualitätsmerkmal christlicher Einheit. Nicht das Wegschneiden von besonderen Überzeugungen, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um der Welt vorzugaukeln, dass es eine Einheit gibt. Diesem sogenannten ökumenischen Zeitgeist müssen wir ganz klar das biblische Zeugnis entgegenhalten und sagen, das ist nicht die Einheit, für die Jesus gebetet hat. Jesus sagt es explizit, er sagt, die Einheit, für die er gebetet hat, ist die vollkommene Einheit, die von der Wahrheit keinen Abstrich macht. Nur wenige Verse vorher sagt er ja, heiligen Sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Er möchte, dass diese Einheit auf der Grundlage des gesamten Wortes Gottes stattfindet. Wenn wir also Einheit wollen unter den Christen, dann ist der erste Platz damit zu beginnen, keine Konzilien, Kirchenräte, keine Versammlung, keine Dialogtreffen. Der erste Ort, wo wir beginnen sollten, wäre auf unseren Knien beim Studium der Schrift und sagen, okay, warum glaubt ihr das so? Warum glauben wir das so? Was sagt die Schrift? Und jeder aufrichtige Christ wird sich vom Heiligen Geist, von Jesus führen lassen zu noch mehr Wahrheit. Denn Wahrheit ist ein Wachstumsprozess. Und es ist durchaus möglich, dass du, lieber Freund, liebe Freundin, die du jetzt zuschaust, schon viel Wahrheit kennst, aber vielleicht gibt es manche Wahrheiten, die du bisher noch nicht erkannt hast. Und so ist es nur durch das Studium der Schrift, nicht durch das gegenseitig Überzeugen oder gegenseitig in Abrede stellen, dass wir uns zueinander bewegen können. Wahre Einheit in der Christenheit ist nur möglich durch ein kompromissloses Studium und Annehmen der Bibel, so wie sie geschrieben steht. Und das muss mal sehr deutlich und sehr praktisch gesagt sein und vor allem auch getan werden dann. Die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Einheit? Wie kann diese wahre Einheit auf der Grundlage der Schrift erreicht werden? Wohl wissen, dass viele diesen Schritt nicht mitgehen werden und lieber sich dem Zeitgeist anpassen werden, der Politik anpassen werden und vielen anderen Bestrebungen anpassen werden. Aber da wird es eine Gruppe geben, die gemeinsam auf der Bibel steht. Die Frage ist, wie wird diese Gruppe eine vollkommene Einheit erreichen können? Wir lesen in Epheser 4, Vers 11 bis 13. Epheser 4, Vers 11 bis 13. Dort heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Es gibt also sogenannte geistliche Gaben. Und diese geistlichen Gaben sollen ein Ziel haben. Sie sollen die vollkommene Einheit fördern. Nicht eine oberflächliche Einheit, eine Halbwegseinheit, eine politische Einheit, eine vollkommene Einheit in Christus. Und das hat zu tun mit Wachsen in Christus. Wenn wir in Christus wachsen wollen, müssen wir eine vollkommene Einheit anstreben. Und zwar nach dem Maß Christus. Also das tun, was Christus getan hat, das glauben, was Christus geglaubt hat und nicht das, was Kirchenväter und Religionsstifter und wer auch sonst immer gepredigt hat. Der Maßstab für alles Wachstum muss Christus und seine Lehre und sein Charakter und sein Wesen sein. Nun, und diese Einheit wird Großes vollbringen. In Psalm 133, Vers 1 lesen wir, Psalm 130, Vers 1, siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Leider ist das nicht auch immer der Fall in den christlichen Gemeinden unserer Zeit. Aber wenn das der Fall ist, wenn Brüder und natürlich Schwestern in Eintracht beisammen sind, dann heißt es hier in Vers 2 und 3, dass das Öl herabfließt vom Bart Aarons, herabfließt vom Saum auf die Berge Zions, wo der Herr den Segen verheißen hat. Und das ist eine Prophezeiung auf das, was passiert ist in Apostelgeschichte 1 und 2, als das Öl, das symbolische Öl des Heiligen Geistes, bei der Salbung Jesu zum hohen Priester im himmlischen Heiligtum herabfloss auf die Hügel, auf den Berg Zion, auf eine Stadt, die dort gebaut war, nämlich Jerusalem. Und die Bedingung für dieses Ereignis Pfingsten in der Apostelgeschichte 2, Vers 1 ist: Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Wenn dort Einheit ist im Geist, Einheit ist in Christus, Einheit ist im Wort, auf der Grundlage der Wahrheit und der Wahrheit allein, dann kann die Gemeinde befähigt werden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und große, große Dinge tun. Die Frage ist, was kannst du dazu beitragen, dass es in deiner Gemeinde eine echte Einheit in Christus, eine echte Einheit in der Heiligung, eine echte Einheit auf der Grundlage des Wortes gibt? Dann wird der Heilige Geist in Vollmacht ausgegossen werden. Vielleicht fragst du dich, aber in unserer Gemeinde, da haben wir so viele Probleme. Wie sollen wir mit all den Streitigkeiten, die es in meiner Gemeinde gibt, umgehen? Und hier möchte ich dir nur ganz kurz, lieber Freund, liebe Freundin, das Beispiel von Apostelgeschichte 15 zeigen, als die Urchristenheit auch in eine Krise, eine Lehrkrise kam und man sich fragte, ja, was sollen wir jetzt nun tun? Sollen wir beschneiden oder nicht beschneiden? In Apostelgeschichte 15, Vers 1 bis 29 haben wir dieses große Thema des Apostelkonzils in Jerusalem und wir finden dort, dass diese Frage geklärt wurde aufgrund von drei Säulen, die auch heute noch hilfreich sind, um Lehrfragen in unserer Gemeinde zu klären. Es kommt ja manchmal vor, dass Dinge in Frage gestellt werden, dass Dinge hinterfragt werden und dann gibt es drei Säulen, auf die wir uns berufen sollten, die hier auch im Apostelkonzil genannt werden. Zuerst einmal haben wir die Bibel. In Vers 13 bis 17 sehen wir, wie Jakobus das Wort Gottes zur Grundlage seiner Argumentation macht. In Vers 7 bis 9 sehen wir, wie Petrus davon spricht, dass er durch eine Vision gesehen hatte, dass die Heiden auch das Heil annehmen dürfen. Er sagt es zwar nicht explizit, aber er bezieht sich implizit auf das, was er erlebt hat. Und das wissen wir nach Apostelgeschichte 10, war diese Vision, die dort auf dem Dach ihm gezeigt worden ist, von den reinen und unreinen Tieren. Obwohl es ja gar nicht um reine und unreine Tiere ging, sondern um die Heiden. Das heißt, die zweite Säule neben der Bibel war sozusagen das, was der Geist der Weissagung, wie in der Bibel genannt wird, deutlich gemacht hat. Und die dritte Grundlage ist das, was wir in Vers 12 lesen können, wo Paulus und Barnabas, zwei erfahrene Seelengewinner, Missionare im Feld, aus ihren eigenen Missionsberichten zeigen und erlebt haben. Und als alle diese drei übereinstimmen, die Bibel, der Heilige Geist und das, was erfahrene Seelengewinner im Missionsfeld erlebt haben, da war für die Gemeinde klar, das muss die Wahrheit sein. Leider werden heute oft theologische Fragen von Theologen entschieden, die an der Bibel zweifeln, den Geist der Weissagung ganz ablehnen und vielleicht noch nicht eine einzige Seele gewonnen haben für Christus. Und das ist ein Missstand. In der Urchristenheit wurden Fragen dieser Art entschieden auf Grundlage der Bibel, des Geistes der Weissagung und dem Zeugnis und der Erfahrung von erfahrenen Männern und Frauen und Männern im Werk Gottes, die Erfahrung hatten und die tatsächlich große Schlachten für den Herrn gewonnen hatten. Und ich denke, wenn wir uns an diese drei Säulen halten, in unserer persönlichen Erfahrung, wenn wir Fragen haben zur Bibel, dann können wir genau das gleiche erleben, was auch die Apostel erlebt haben, dass dort wieder Einheit entsteht und dass die Gemeinde zugerüstet war für ihren Dienst. Und dieser Dienst wird beschrieben in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Matthäus 28, Vers 19 und 20, wir lesen hier: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Gemeinde soll Jünger machen, sie soll Menschen zu Christus führen, aber sie soll ihnen auch alles beibringen, sozusagen, was Jesus gesagt hat. Von der Lehre nichts wegtun. Und Matthäus 24, Vers 14 sagt uns, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium, das Jesus seiner Gemeinde aufgetragen hat, wird in der ganzen Welt verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und dieses Ende wird beschrieben in Matthäus 13, Vers 39, da heißt es, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Mit anderen Worten, da gibt es ein Evangelium, das der Gemeinde Gottes übertragen wird und wenn es in alle Welt gepredigt ist, dann kommt die Ernte. Und das ist so signifikant, so bedeutsam, denn es gibt in der Offenbarung ein Evangelium, das gepredigt wird direkt vor der Ernte. In Offenbarung 14, Vers 6 heißt es, Offenbarung 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Übrigens, dieses Wort ewiges Evangelium kommt nur einmal in der Bibel vor, nämlich hier. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk, jetzt wird es ausführlich beschrieben, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen und so weiter und so fort. Das heißt in Vers 8, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat und so weiter. Und dieses Evangelium der Endzeit führt direkt in Vers 14 und 15 zur Wiederkunft, zum Ende der Weltzeit, zur Ernte. Das heißt in Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Welches Evangelium meint also Jesus, wenn er sagt, dass dieses Evangelium vom Reich gepredigt werden wird in der ganzen Welt und dann wird das Ende, die Ernte kommen? Er meint die dreifache Botschaft der Engel in Offenbarung 14, lieber Freund, liebe Freundin, der Gemeinde Gottes ist die dreifache Engelsbotschaft von Offenbarung 14 gegeben als das Evangelium, was kurz vor dem Ende gepredigt werden soll. Frage. Das ist eine sehr ernste und sehr persönliche Frage. Predigt deine Gemeinde, deine Kirche, deine Denomination, Offenbarung 14, Vers 6 bis 13. Denn das ist die Botschaft, die der Gemeinde Gottes am Ende gegeben ist, nach Matthäus 24, Matthäus 28 und Offenbarung 14. Die Bibel sagt in Offenbarung 18, Vers 1 bis 4, nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Die Bibel schreibt, dass hier ein System, das Verwirrung anstiftet, das Wahrheit mit Irrtum vermischt, gefallen ist. Und mehr dazu in unserer Vortragsreihe Ausweg 2012, die in den nächsten Wochen weiterlaufen wird, wo wir ausführlich über dieses Thema sprechen werden. Unter anderem jetzt am kommenden Samstagabend. Seid herzlich eingeladen dazu, wenn ihr diese Cannstatt Study Hour seht, den folgenden Samstagabend einzuschalten. Dort werden wir Vorträge haben über Babylon. Und dann heißt es in Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Gott hat ein Volk, das noch in Babylon ist. Er hat Menschen, Frauen und Männer, Kinder und Ältere, die Jesus lieben, die sich aber noch in diesem System befinden. Und das zeigt uns, dass Babylon kein atheistisches System sein kann, denn das Volk Gottes wäre niemals in einem atheistischen System. Freiwillig. Es zeigt uns auch, dass Babylon nicht der Islam sein kann oder andere Religion. Es zeigt uns, dass Babylon ein christliches Gewand haben muss, denn nur so kann man sich erklären, dass dort Gottes Volk noch da drin ist. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus ruft hier raus aus Babylon. Und dieser Schritt kann schmerzhaft sein. So viel für Abraham. Aber wenn Jesus ruft, wenn Gott ruft, dann zögere nicht, lass Tradition hinter dir, lass Familie notfalls hinter dir, lass alles hinter dir, was dich hält und folge Jesus hinaus aus Babylon in seine letzte Gemeinde. Die letzte Gemeinde wird beschrieben in Offenbarung 14, Vers 12. Das heißt, hier ist das standhafte Aussehen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Die Heiligen, die letzte Gemeinde, erkennt man daran, dass sie die 10 Gebote halten. Und zwar alle 10, nicht nur 9. Und wir werden in einer der nächsten Folgen ausführlich über dieses Thema sprechen, Gesetz und Evangelium. Gott hat eine Gemeinde auf dieser Erde, in der alle Christen, alle Denominationen hineinwachsen dürfen, um zur Fülle zu kommen, um auch die Gebote Gottes zu halten. Und Offenbarung 12, Vers 17 wird uns gesagt, der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das Zeugnis Jesu Christi, noch Offenbarung 19, Vers 10 heißt es hier am Ende des Verses, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. So wie die Urchristenheit durch Petrus und durch andere den Geist der Weissagung hatte, so muss auch die Endzeitgemeinde, die Gemeinde der Übrigen, das Merkmal des Geistes der Weissagung in ihrer Mitte haben. Und daran kannst du erkennen, lieber Freund, liebe Freundin, ob deine Kirche, ob deine Gemeinde, ob deine Denomination die Gemeinde der Übrigen ist. Predigt sie die dreifache Engelsbotschaft als letztes Evangelium. Wartet sie auf die Wiederkunft Jesu. Hält sie alle 10 Gebote und hat sie den Geist der Weissagung unter sich. Suche nach einer Gemeinde, die das hat. Und wenn du nicht weißt, wo du suchen sollst, dann schreib uns eine E-Mail. Und wir werden dir helfen. Ein letzter Vers für heute in Epheser 5. In Epheser 5, Vers 25 bis 27, das heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Jesus liebt seine Gemeinde. Ja, stimmt, es gibt viele Missstände in der Gemeinde. Es gibt Dinge, die uns vielleicht aufregen, Dinge, über die wir traurig sind. Aber Jesus liebt seine Gemeinde. Und solange Jesus seine Gemeinde liebt, können auch wir unsere Gemeinde lieben, nicht wahr? Da heißt es in Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Deine Gemeinde ist schmutzig? Reinige sie durch das Wort. Predige das Wort, lebe das Wort, lehre das Wort. Und die Gemeinde wird gereinigt werden. Jesus reinigt seine Gemeinde. Und es heißt in Vers 27, was das Ziel dieser Reinigung ist. Es heißt, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sodass sie heilig und tadellos sei. Gott hat ein Ziel mit seiner Gemeinde. Und das Ziel ist eine fleckenlose, tadellose Gemeinde. Und er wird sie haben. Jesus reinigt seine Gemeinde so sehr, dass sie tadellos, vollkommen, fleckenlos sein wird, sodass er wiederkommen kann. Das Wachstum in Christus wird ein Ziel haben. Es hat ein Ziel und es wird zum Ende kommen und es wird so weit kommen, dass die Frucht es zulässt und die Ernte beginnen kann. Die Frage, die wir heute Abend stellen wollen, ist, möchtest du Teil dieser letzten Gemeinde sein? Möchtest du in diese Gemeinde hineinwachsen oder wenn du in dieser Gemeinde schon bist, in der Gemeinde weiterwachsen, hin zur Fülle in Christus? Ist das dein Wunsch? Dann segne dich Gott in deiner Entscheidung, in deinem Bestreben, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Jesu, weiterzuwachsen in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wir laden euch herzlich ein, auch in dieser Woche teilzunehmen an Ausweg 2012. Wir werden am Montag ein spannendes Thema haben über den Tag, der so oft vergessen worden ist. Und dann am Dienstag um 19 Uhr ebenfalls die Täuschung. Und wir werden den größten Irrtum, der sich in der Christenheit breit gemacht hat, aufdecken und an der Bibel erklären und die biblische Wahrheit leuchten lassen. Und dann am Freitag werden wir uns über die Wiederkunft Jesu unterhalten, uns damit beschäftigen. Das Thema wird sein, die Rückkehr, ein ganz spannendes, ganz frohmachendes Thema, das ihr unter keinen Umständen verpassen sollt. Um 19 Uhr und dann auch am Samstag haben wir mehrere Vorträge, wie schon angekündigt. Schaut einfach auf joelmediatv.de nach den weiteren Informationen. Und Gott segne euch bis dahin. Viel Freude beim Studium seines Wortes und bis zur nächsten Woche zur Cannstatt Study Hour hier auf joelmediatv.de. Amen.